Ich begrüße Sie zu einer Weltreise. Das ist die neueste Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Diesmal geht es wortwörtlich um beides. Da hat jemand ziemlich viel Zaster ausgegeben, um sich über den Zustand des Desasters zu informieren. Oder um das Rätsel gleich aufzulösen, es ist die Rede von Rainer Zittelmann. Der Historiker und Soziologe, der Dr. Zittelmann, hat eine Weltreise gemacht. Das ist schön für ihn und wäre noch nicht unbedingt ein Anlass, ihm diese Sendung zu widmen. Aber er hat 260.000 Flugkilometer zurückgelegt und 30 Länder in den Jahren 2022 und 2023 besucht, um, wie er sagt, Zitat, mehr über den Stand der wirtschaftlichen Freiheit dort zu erfahren. Aber das hat er nicht nur herausfinden wollen, indem er mit interessanten Personen gesprochen hat, mit Leuten in Regierungsverantwortung oder mit Wissenschaftlern oder mit Studenten oder mit Zufallsbekanntschaften oder mit Ökonomen. Es hätte ja sein können, dass er sich da das falsche Sample ausgesucht hätte. Also ergänzte er seine persönlichen Erfahrungen mit empirischer Untersuchung. In anderen Worten, er ließ renommierte Meinungsforschungsinstitute Umfragen machen. In 35 Ländern zum Image des Kapitalismus und in 13 Ländern zum Image von Reichen. Das war nicht ganz billig. Alleine diese Umfragen kosteten Zittelmann, wie er akkurat aufzählt, genau 658.000 Euro. Der ganze Spaß kostete ihn rund 1,5 Millionen Euro. Das kann sich Zittelmann leisten, weil er selbst nicht ganz unbemittelt ist. Oder einfacher gesagt, er ist reich. Natürlich bereitete sich Zittelmann auch auf seine Reisen vor. Als Historiker ist er überzeugt, dass man die Geschichte eines Landes kennen muss, um seine Gegenwart zu verstehen. Wir haben hier also eine ziemlich einmalige Mischung. Einen gebildeten und ausgebildeten Menschen, genügend finanzielle Mittel, genuine Neugier und die Bereitschaft, seine These in der Realität zu überprüfen. Seine These ist, dass je größer die wirtschaftliche Freiheit in einem Land ist, desto besser geht es seiner Bevölkerung. Wir leben eigentlich in einem postideologischen Zeitalter. Das Ende der Geschichte ist natürlich längst nicht erreicht, wie es ein voreiliger US-Soziologe verkündete. Das Ende der Geschichte wäre nicht einmal erreicht, wenn es der Menschheit doch noch gelingt, die Erde atomar zu verseuchen in einem dritten Weltkrieg. Fände der statt, und das war auch schon mal unwahrscheinlicher als heute, dann würde die Geschichte dennoch weitergehen, denn ein paar Überlebende gibt es auch dann. Aber noch ist es nicht so weit, und solange noch das Lämplein glüht, ist den Hörern dieser Sendung dringlich anzuraten, mal einen Blick in das Buch »Weltreise eines Kapitalisten« auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum zu werfen. Das sind haargenau 400 Seiten, deren Lektüre sich lohnt. Mehr als das, sie ist bereichernd und auch durchaus unterhaltsam. Denn Zittelmann hat, vielleicht beginnender Altersmilde, einiges von seinem früheren strengen Ton verloren und schreibt durchaus locker, ohne dabei aber ungenau zu werden. Alleine die Reiseroute macht schon Lust auf die Lektüre. Er begann seine Weltumkreisung in Zürich, also in der Schweiz, einem der reichsten und kapitalistischsten Länder der Welt. Von dort ging es nach Tiflis in Georgien, weiter nach Tirana in Albanien, dann nach Warschau. Es folgte Lateinamerika, Santiago de Chile, Buenos Aires und andere Städte in Argentinien, Asunción, die Hauptstadt von Paraguay, Montevideo in Uruguay, Sao Paulo in Brasilien. Dann Washington und Las Vegas, Kokolin in Polen, nochmals Tiflis, wieder Warschau, Hanoi in Vietnam, Miami in den USA. Lissabon und Porto, Prag, Sarajevo in Bosnien-Herzegowina, Bratislava, Slowakei, Belgrad, Warschau, Danzig, London, Washington, New York. Daraufhin Athen, Boston, Bukarest, Mailand und Rom, Seoul und Gangwon in Südkorea, Ulaanbaatar in der Mongolei, Madrid, Memphis, Stockholm, Amsterdam, Sofia, Bogota, Kathmandu in Nepal und zum Abschluss Monaco. Wer da Afrika vermisst, richtig, das hat er ausgelassen. Zum einen, weil er sich nicht gegen Gelbfieber impfen lassen wollte, zum anderen, weil Schwarzafrika ein nicht gerade gefestigt sicheres Reisegebiet ist. Das hielt ihn auch von Reisen nach Russland und in die Ukraine ab. Russland, weil er nicht zur kriegerischen Auseinandersetzung hätte schweigen wollen und das, was er gesagt hätte, wohl seine Reisetätigkeit für eine Weile unterbrochen hätte. Und die Ukraine ließ Zittelmann aus, weil er, wie er unverblümt eingesteht, zu feige dafür gewesen sei. Überhaupt ist Zittelmann geradeaus und offen ein Privileg, das sich jemand leisten kann, der nicht mehr für Geld arbeiten muss, daher in keinen Abhängigkeiten steckt und gleichzeitig eine Mission im Leben gefunden hat. So berichtet er auch über sein erstes Leben als überzeugter Maoist. Dann war er unter anderem Ressortleiter bei der Welt, anschließend machte er sich selbstständig, führte seine Beratungsfirma zum Erfolg und verkaufte sie 2016. Im gleichen Jahr promovierte er zum zweiten Mal als Soziologe nach einem ersten abgeschlossenen Studium der Geschichte. Zittelmann bezeichnet sich selbst als Mensch mit einer Mission. Die ist durchaus ambitioniert. Er will die Welt erobern, wie er schreibt, oder konkreter, Zitat, ich will als Autor und Publizist weltweit meine Botschaft verbreiten und Menschen von der Idee der Freiheit und des Kapitalismus überzeugen. So begann er seinen Liberty Road Trip, wie er sein Unterfangen nennt, ziemlich genau vor 2 Jahren, am 12. April 2022 in Zürich. Seine Art, die Schweiz zu loben, verrät schon viel über seine Weltsicht. Im Index der wirtschaftlichen Freiheit stehen die Eidgenossen auf Platz 2 von 176 Ländern, nur knapp hinter Singapur. Aber, so meint Zittelmann, Zitat, das Ergebnis wäre noch besser, wenn der Staat nicht so viel Geld ausgeben würde und es weniger staatliche Regulierung im Arbeitsmarkt gäbe. Das sind natürlich kantige Auffassungen, mit denen Zittelmann auch durchaus aneckt. Schon in der Beschreibung seines Zürich-Aufenthalts sind eigentlich alle Elemente enthalten, die in den weiteren Stationen wieder auftauchen werden. Persönliche Begegnungen, beispielsweise mit Hans-Peter Wild, Milliardär und Inhaber von Capri-Sun, der sich wie viele andere reiche Menschen nach Zug in der Innerschweiz zurückgezogen hat. Einfacher Grund, der Spitzensteuersatz liegt dort bei 23%. Man mag einiges zu meckern finden an seinen Beschreibungen, Ansichten, Erlebnissen und Analysen. Man kann sich sogar schaudernd abwenden und sagen, was für ein kaltherziger Neoliberaler, was für ein verblendeter Anhänger der Ansichten von Friedman, von Hayek, von Mises, das Dreigestirn all derer, die den freien Markt fast alles regeln lassen wollen. Man muss aber sagen, seit Jules Verne seinen Phileas Fogg in 80 Tagen um die Welt jagte, ist kaum ein so abgerundeter Reisebericht entstanden. Zudem mit einem gewaltigen Unterschied. Die Reise und die Abenteuer von Fogg entsprachen der Fantasie von Jules Verne. Was Zittelmann erlebt hat, ist real. Aber genug der Einleitung und des Monologs. Wenn einer eine Reise tut, dann hat er etwas zu erzählen. Außerdem ist Rainer Zittelmann Manns genug, sich auch kritischen Fragen zu stellen. Denn es wäre ja langweilig, ihm nur Stichworte zuzuwerfen, damit er schöne Anekdoten zum Besten geben kann, was auch überhaupt nicht seine Absicht ist.
I don't give a fuck about
Rainer Zittelmann ist promovierter Historiker und Doktor rer pol. Er ist Autor von 29 Büchern und kann es sich als Privatgelehrter leisten, eigene Untersuchungen der Meinungen in verschiedenen Ländern anzustellen. Genau das tut er in seinem neuesten Buch Weltreise eines Kapitalisten. Zum zweiten Mal darf ich ihn ganz herzlich in meiner Sendung begrüßen. Herr Zittelmann, zunächst einmal Gratulation für diese großartige Buchidee. Beim Lesen hat sie mein Neid begleitet. Aber das Gespräch hier soll nicht nur dazu dienen, sie mit Lob zu überschütten oder mit Blümchen zu bewerfen. Das zweite Land, das Sie nach der Schweiz besuchten, war Georgien. Dort, wie auch anders, trafen Sie einen überzeugten Anhänger der freien Marktwirtschaft, der durch den Weg zur Knechtschaft von Hayek und von Ludwig von Mises geprägt wurde. Was trägt das eigentlich zum Verständnis Georgiens bei, wenn sich zwei Menschen unterhalten, die sich ideologisch in den Armen liegen, während die Realität Georgiens doch eine andere ist?
Ja, also ein Hauptzweck meines Buches war ja, die libertäre Weltbewegung zu skizzieren, über die es ja gar nichts gibt, über die die meisten Menschen auch nichts wissen. Also seit Milei in Argentinien Präsident geworden ist, ist dieses Wort von den Libertären etwas bekannter geworden, aber die meisten Menschen wissen nichts drüber. Und das ist ja eines der Absichten von meinem Buch. Insofern ist es auch logisch, dass ich mich dann in jedem Land mit Vertretern der libertären Bewegung getroffen habe, aber natürlich nicht nur. Also ich habe mich auch mit vielen anderen getroffen. In Albanien zum Beispiel, was dann das nächste Kapitel ist, mit dem Sali Berisha, der ehemalige Premierminister, oder in Serbien dann mit dem Handelsminister Momirovic, Leute, die jetzt absolut nicht meine Meinung vertreten. Aber es ist klar, ein gewisser Schwerpunkt ist schon bei diesen Leuten da. Und gerade in Georgien, der Professor Shiad Chanderi, der war natürlich insofern interessant, weil er maßgeblich an den Reformen in Georgien beteiligt war und jetzt übrigens auch ganz aktuell sehr stark da an den Protestbewegungen beteiligt ist. Ich habe den jetzt vorgestern in Berlin getroffen und da hat er mir berichtet von den Ursachen und was da mit den Protesten in Georgien los ist.
Sie werden oft anekdotisch. So erzählen Sie zum Beispiel, dass Georgien im Kampf gegen die Korruption auf einen Schlag alle 35.000 Polizisten entlassen und nur 15.000 neue eingestellt habe. Das soll wirklich etwas genützt haben?
Ja, absolut. Also natürlich das allein nicht. Ich habe zwei Maßnahmen geschildert, die Georgien im Kampf gegen die Korruption damals ergriffen hat. Und das eine, das haben Sie erwähnt, das war tatsächlich die Entlassung von allen Polizisten. Vielleicht ein gutes Beispiel auch für manche andere Länder, wo man das mal ausprobieren sollte. Aber das allein hat nicht funktioniert, sondern es gab noch was anderes, was mindestens so wichtig war und wo man auch daraus lernen kann. Und zwar, dass erheblich dereguliert wurde, also dass ganz viele Regulierungen im Bereich der Wirtschaft abgeschafft wurden. Und das Ergebnis von beiden war, dass immerhin in diesem Zeitraum, in diesem Transparenzindex von Transparency International, dass da Georgien von Platz 133 auf Platz 41 gekommen ist. Also da müssen Sie mir mal andere Länder zeigen, wo innerhalb von wenigen Jahren praktisch 90 Punkte zugelegt wurde in dem Index. Wie gesagt, die Abschaffung von vielen Regulierungen war extrem wichtig. Das ist auch eine wichtige Lehre für andere Länder, weil jede zusätzliche Genehmigung, die man bekommen muss in so einem Land, ist natürlich ein neuer Ansatzpunkt für Bestechung. Wenn Sie als Unternehmer irgendwas machen können, ohne erst einen Staatsbeamten zu fragen, dann gibt es auch keinen Ansatzpunkt für Bestechung. Wenn Sie aber bei allem und jedem vorher nachfragen müssen, dann wird es Ihnen halt öfters passieren, dass die Beamten Ihnen zu erkennen geben, entweder du gehst den normalen Weg, dann dauert das jetzt hier 3 Jahre, oder du gibst irgendwo einen Briefumschlag mit Geldschein rüber und dann kann man die ganze Sache auch in 3 Monaten erledigen. Also diese beiden Sachen zusammen, die haben wirklich damals in Georgien sehr viel geholfen. Und ich finde, da könnten viele Länder, ich war ja in so vielen Ländern und fast überall spielt Korruption doch eine so große Rolle, auch eine größere Rolle als jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland. Und ich finde, von diesen beiden Dingen, da kann man eine Menge lernen.
Da muss ich jetzt doch mal kurz hineingrätschen. Sie haben immer wieder auch in Ihrem Buch den Begriff Deregulation, möglichst viel Freiheit erwähnt. Auf der anderen Seite erweckt das ja immer so Assoziationen an Raubtierkapitalismus, Willkür, Recht des Stärkeren. Haben Sie dafür keine Befürchtungen?
Also mir ist jetzt kein Land auf der Welt bekannt. Ich habe auch keins gesehen, wo es zu viel Kapitalismus gäbe. Ich bin ja jetzt kein Anarchist, der dafür ist, dass es überhaupt keinen Staat gibt. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir einen sehr starken Staat brauchen für die innere Sicherheit, für die äußere Sicherheit, auch um bestimmte Rahmenbedingungen natürlich für die Wirtschaft zu setzen. Aber derzeit, wenn ich mich auf der Welt umschaue und wo ich war, habe ich nicht gesehen, dass der Staat jetzt im Bereich der Wirtschaft irgendwo zu schwach wäre, sondern ich habe überall nur Länder gesehen, wo der Staat zu viel eingegriffen hat in die Wirtschaft.
Auf der anderen Seite zeigt Georgien nicht gerade, dass größere wirtschaftliche Freiheit kein Dauerzustand ist in der Gesellschaft, sondern kommt und geht?
Ja, das ist das Tragische. In der Tat, Georgien war mal auf Platz 12 im Index der wirtschaftlichen Freiheit, ist jetzt wieder ein Stückchen weiter runtergerutscht. Und das ist auch so eines der Ergebnisse, was man in fast allen Ländern beobachten kann. Nach einer gewissen Zeit vergessen die Menschen, was der Grund ist, warum sich ihr Leben verbessert hat, nämlich mehr wirtschaftliche Freiheit. Und dann kommen die Politiker wieder mit neuen Versprechungen, irgendwelche neuen Wohltaten, womit sie hoffen, Wähler kaufen zu können. Und es gelingt dann auch oft. Und das Ergebnis ist, dass dann wieder viel mehr Staatseingriffe erfolgen. Also das kann man letztlich im Prinzip überall beobachten. Also auch in den USA, die ja stark geworden sind als Land mit einer großen wirtschaftlichen Freiheit und wo dann immer wieder die wirtschaftliche Freiheit auch aktuell zurückgeschraubt wird. Oder auch in Deutschland, wo wir durch die Marktwirtschaft von Ludwig Erhard wirtschaftlich erfolgreich waren. Dann hat sich der Staat immer stärker eingemischt. Dann kam wieder eine Phase, wo der Gerhard Schröder wirtschaftliche Reformen durchgeführt hat. Da ging es dann der Wirtschaft wieder besser. Dann hat die Frau Merkel überhaupt keine Reformen durchgeführt, sondern sich auf dem vom Schröder ausgeruht. Und entsprechend wurde wieder immer mehr reguliert und wirtschaftliche Freiheit geht immer mehr verloren. Also das ist in der Tat eine, ich möchte es mal mit einem Bild vergleichen, was sich vielleicht einprägt. Jetzt stellen Sie sich vor, jemand ist fett, sagen wir mal 160 Kilo, aber nicht Muskeln, sondern Fett. Und der macht dann eine Diät, also hört auf, Schokolade zu essen, hört auf, Pommes zu essen, hört auf, Pizza zu essen und hat am Schluss eine tolle Figur, sagen wir mal 80 Kilo, muskulöse Figur. Ein Jahr später denkt er sich, naja, ich habe ja keine Figurprobleme, warum soll ich nicht mal eine Pizza essen, warum soll ich nicht mal ein Stück Schokolade essen? Und es passiert ja auch nichts Negatives zuerst. Der wacht ja nicht am nächsten Morgen auf und ist dann wieder fett. Vielleicht nach einem Monat hat er dann 1-2 Kilo mehr. Aber ist immer noch eine gute Figur. Dann macht er weiter, isst noch mehr Pizza, noch mehr Schokolade, noch mehr Eis, noch mehr Pommes. Und das Ergebnis ist klar, irgendwann ist er so fett wie vorher, vielleicht sogar noch fetter, weil er einfach irgendwann vergessen hat, was die Gründe sind für die gute Figur. Und das kann man in der Tat auch genauso im Bereich der Wirtschaft beobachten.
Aber doch mal zurück in den Bereich der Wirtschaft. Schönes Bild übrigens, dem Sie ja selber auch entsprechen, wenn ich das erwähnen darf. Sie haben einen ziemlich muskulösen Körper, wie man auf Bildern sehen kann. Aber nochmal zurück zur Wirtschaft. Das, was die Politiker machen oder das, was der Staat macht, meinetwegen, entspricht ja offensichtlich auch immer einem Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in Demokratien. Also wie erklären Sie dann diesen Widerspruch?
Naja, klar, das ist so. Die Politiker, die setzen es ja ein in Wahlen, um gewählt zu werden. Und das große Problem ist Folgendes. Wenn jemand marktwirtschaftliche Reformen durchführt, dann führt es vorübergehend oft erstmal dazu, dass bestimmte vorher versteckte Probleme offen zutage treten. Zum Beispiel, dass aus versteckter Arbeitslosigkeit offene Arbeitslosigkeit wird. Vorübergehend kann es sogar zu Rückgänge im Wirtschaftswachstum führen, wie man in Polen zum Beispiel gesehen hat. Das heißt, es gibt erstmal eine Phase, wo Dinge zunächst schlechter werden, bevor es besser wird. Und das wissen Politiker natürlich. Und deswegen passiert es dann oft, dass ein Politiker abgewählt wird. Also ich habe ja das Beispiel von Gerhard Schröder genannt. Der hat damals die Steuern von 53 auf 42% gesenkt. Der hat den Arbeitsmarkt liberalisiert. Der hat eine ganze Reihe marktwirtschaftlicher Reformen vorgenommen, wurde dafür abgewählt. Die Angela Merkel, die hat sich dann gesonnt in den Erfolgen, die aber in Wahrheit gar nicht ihre waren. Und das ist natürlich, sagen wir, da muss ein Politiker entweder sehr naiv sein oder sehr großer Idealist, dass er Reformen durchführt, von denen dann aller Wahrscheinlichkeit nach primär sein Nachfolger profitiert, während er selbst abgewählt wird. Das ist das große Problem.
Aber also, Entschuldigung, war das nicht auch immer die Nummer des Sozialismus, dass es zuerst halt schlechter wird, dass wir zuerst etwas Opfer bringen müssen, durch ein Tal der Tränen warten, um dann anschließend ins Paradies einzuziehen?
Genau, nur dass es ja nie eingetreten ist. Ja, es ist ja im Gegenteil. Es ist ja dieser schöne Kommunismus, den hat es ja auch nach Bekunden der Kommunisten nie und nirgendwo gegeben. Das heißt, das versprochene Paradies ist ja nie gekommen, sondern die schlechten Dinge sind gekommen, aber das Gute nicht. Bei der Marktwirtschaft ist es ja anders. Wenn wir gucken, die Maggie Thatcher mit ihren Reformen, zum Beispiel in den 80er Jahren in Großbritannien, da wurde es erst mal schlechter, aber dann wurden Millionen neue Jobs geschaffen und die Situation hat sich erheblich verbessert. Oder in Polen, was ja in meinem Buch auch vorkommt, wo auch bei den Reformen von Balcerowicz erstmal 2 Jahre lang das Wirtschaftswachstum zurückgegangen ist. Aber dann ist jetzt Polen seit 3 Jahrzehnten Europas Wachstumsmotor und eines der am stärksten wachsenden Länder der Welt. Und so kann man also viele Beispiele anführen, wo durch kapitalistische Reformen das vorübergehend schlechter wurde, aber ein paar Jahre später dann viel besser. Und umgekehrt im Kommunismus, wo dieses Versprechen war, oder im Sozialismus, jetzt ist erstmal schwierig, aber dann kommt irgendwann der Kommunismus, wo alles gut wird. Da gibt es keinen einzigen Fall in der ganzen Welt, wo das tatsächlich eingetreten ist. Also man muss dann schon sich die realen historischen Verläufe anschauen.
Von Albanien wissen Sie, dass dort die Kleinkriminalität nicht sehr ausgeprägt sei, weil es ein Narkostaat sei, wo Gangster das große Geld mit Drogenkriminalität verdienen, mit dem Anbau von Marihuana. Echt jetzt?
Das war so, das habe ich in meinem Buch beschrieben. In Deutschland kennen wir ja Albaner doch oft auch als Kriminelle. Das ist zumindest hier das Bild, was man hat in Deutschland und auch nicht ganz zu Unrecht. Und bevor ich nach Albanien bin, hat mir ein Freund auf WhatsApp geschrieben, Vorsicht im Schurkenstaat Albanien, passen Sie auf Ihre Uhr auf und so weiter. Und wo ich dann in Albanien war, habe ich natürlich die Leute gefragt, sag mal, wie sicher ist das hier eigentlich? Und die Antwort war dann, ja, weißt du nicht, wie hier das Geld verdient wird? Da habe ich gesagt, nee, nicht so genau. Und die Antwort war, die Hälfte vom Bruttosozialprodukt geschätzt kommt aus Drogenanbau und Drogenhandel. Und guck dir doch die ganzen Lamborghinis und Maseratis an auf der Straße. Das sind die Leute, die das große Geld machen. Meinst du, die haben es nötig, jetzt auf der Straße jemanden zu überfallen, um den um 200-300 Euro auszurauben? Also ich bin da nachts durch die Straßen gegangen und habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt. Aber das heißt nicht, dass das Land nicht kriminell ist, sondern ganz im Gegenteil. Da herrscht ja tatsächlich praktisch die Drogenmafia, ist ja ganz eng verbunden mit der Regierung. Und ich habe da mit dem ehemaligen Premierminister Berisha gesprochen. Der hat mir eine halbe Stunde erklärt, wie kriminell die Regierung ist und viele Beispiele, wie die im Drogenhandel verwickelt sind. Und ich glaube, 2 Monate später wurde er dann verhaftet, selbst mit entsprechenden Vorwürfen. Also das ist ein ganzes Land, was leider Gottes doch an der Spitze durchsetzt ist von Kriminalität, ja.
Es lohnt sich offenbar tatsächlich persönlich hinzuschauen, wie es eigentlich so zu und her geht. Apropos persönlich, Sie waren ja in Ihrer Jugend Maoist und schreiben, dass es für Sie den wahren Sozialismus nur in 2 Ländern gegeben hatte, nämlich in China und Albanien. Ist diese Reise dann nicht auch sozusagen ein Abarbeiten an der eigenen Geschichte?
Ja, also mich hat Albanien natürlich genau deshalb interessiert. Ich hatte Einladungen in verschiedene Länder und konnte mir da 2 aussuchen. Und dann war eines der Länder Albanien gewesen. Das war bei der sogenannten Free Market Roadshow. Und da habe ich in der Tat genau deswegen Albanien gewählt, weil als ich 13 Jahre alt war, habe ich an meiner Schule eine rote Zelle gegründet und eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß Rotes Banner. Und da hatten wir dann Berichte über Albanien und wie toll es da ist. Und die Informationen in Anführungsstrichen, die hatte ich gehabt von Radio Tirana. Ich habe immer abends um 11 Uhr gab es eine Sendung. Die fing so an, hier ist Tirana mit einer Sendung in deutscher Sprache. Und dann wurde da über Albanien berichtet. Und gut, das war natürlich keine objektive Berichte, das war Propaganda. Das ist lange her. Wie gesagt, da war ich 13 Jahre alt, 14 Jahre alt. Und jetzt wollte ich natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, mir dann mal Albanien anzuschauen und habe mich dann auch mal intensiver mit der Geschichte des Landes befasst und da entsprechend auch Bücher drüber gelesen. Das ist sowieso, sagen wir mal, was ich bei allen Ländern gemacht habe, dass ich vorher auch dann tiefer in die Geschichte von dem Land eingedrungen bin. Und zudem gibt es da auch eine ganze Reihe sehr gute Museen in Albanien über die Geschichte vom kommunistischen Terror. Albanien ist insofern ein besonderer Fall, weil Albanien in der sozialistischen Zeit, also noch in den 80er Jahren, das ärmste Land Europas war, wirklich das ärmste Land. Es gab 1990 noch nicht mal eine einzelne Ampel in Albanien. Warum? Es gab nur 1000 Autos, aber die waren nicht im Privatbesitz. Es gab keine privaten Autos und deswegen war auch keine Ampel notwendig. Also wie gesagt, das war in den 80er Jahren noch so und die Menschen haben wirklich bettelarm gelebt. Aber der Diktator, der Enver Hoxha, der hat zusammen mit den anderen Kommunisten in so einem Bereich gelebt. Den habe ich auch da gesehen, auch sein Haus gesehen. Das hieß der Block. Das war so, sagen wir mal, so wie 20 Fußballfelder. Bisschen ähnlich wie eine Gated Community. Also da kamen normale Menschen nicht rein, sondern nur die Leute vom ZK und die Kandidaten und Mitglieder vom ZK, von der kommunistischen Elite. Und die haben da gewohnt. Da gab es auch westliche Läden mit westlichen Produkten. Da gab es auch gute Restaurants. Die haben also ein gutes Leben gehabt. Und der Enver Hoxha, das ist jetzt das Tragikomische. Was hat er gemacht? Der hat selten sein Land verlassen. Also der hat mal den Stalin besucht, aber ist selten raus aus Albanien, auch selten raus aus Tirana, aus der Hauptstadt. War meistens in seinem Haus, in dem Block drin. Und was hat er da gemacht? Der hat insgesamt 65 Bücher geschrieben, also natürlich nicht allein, sondern der hat es mit seinen Ghostwritern gemacht. 65 Bücher, wie toll der Sozialismus ist. Und das ist schon absurd, wenn man denkt, da ist das ärmste Land Europa, wo die Menschen wirklich hungern und darben. Und da ist ein Diktator, der sitzt in seinem Haus und produziert ein Buch nach dem anderen, wie toll der Sozialismus ist.
Länderwechsel. In Santiago de Chile treffen Sie Axel Kaiser, einen weiteren Liberalen oder Libertären, Mitglied der Mont Pelerin Society. Kaiser wird in Chile dafür kritisiert, dass er die Auffassung vertrete, dass man entweder Neoliberalismus akzeptiere oder blöd sei. Ein bedeutender Soziologieprofessor Chiles bezeichnet Kaisers Bücher als zu simplizistisch und für eine ernsthafte wissenschaftliche Debatte ungeeignet. Sie sehen das anders?
Also simplizistisch finde ich toll. Ja. Ein Mensch, der die Gabe hat, Dinge zu vereinfachen. Deswegen ist der Axel Kaiser auch sehr populär, weil er halt nicht wie andere Wissenschaftler Bücher schreibt, die voll sind von mathematischen Formeln und die nur andere Fachleute verstehen. Ich habe selbst jetzt gerade ein Buch zusammen mit ihm rausgebracht in Chile. Das heißt also auf Deutsch übersetzt Der Hass auf die Reichen. Das hat mir sehr gut gefallen, der Teil. Wir haben es geteilt, der Teil, den er geschrieben hat. War übrigens Platz 1 auf der Bestsellerliste in Chile, unser gemeinsames Buch oder vor sein Buch, das auch in Deutschland im Finanzbuchverlag erschien. Das geht über so Grundlagen vom Wirtschaftswissen. Da kann es ja jeder selbst ein Urteil bilden. Ja, das Buch ist einfach geschrieben. Das finde ich aber kein Nachteil. Ich finde, dass er tolle Bücher schreibt und habe jetzt auch gerade einen Aufsatz zusammen mit ihm veröffentlicht in der Zeitschrift Economic Affairs. Da geht es auch über den Wandel in Chile und wie es dazu gekommen ist, dass ein Land, das so erfolgreich war mit Kapitalismus, dann doch einen Sozialisten gewählt hat, was ja erklärungsbedürftig ist. Und da haben wir einen langen Aufsatz drüber geschrieben. Also nee, ich schätze den Axel Kaiser sehr. Ja.
Nochmal Länderwechsel, Sie haben auch Argentinien besucht. Das ist eine einmalige Misserfolgsgeschichte. 1895 hatte das Land wohl das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Seither ging es bergab und bergab und bergab. Staatsbankrotte, turmhohe Inflation, Zahlungsunfähigkeit, unfähige Präsidenten und Präsidentinnen. Nun ist mit Javier Milei ein ziemlich unorthodoxer Präsident gewählt worden. Geht's nun endlich bergauf?
Ja, das werden wir sehen. Also ich war einer der Ersten, der gesagt hat, ich glaube, der Milei hat eine Chance zu gewinnen. Ich war ja schon 1,5 Jahre, bevor er gewählt wurde, da. Wie kam ich da drauf? Erstens, ich hatte ja Umfragen in allen Ländern durchgeführt und habe da festgestellt, dass also in Argentinien die Leute doch sehr pro-marktwirtschaftlich eingestellt waren in der Umfrage, während sie übrigens in Chile eher antikapitalistisch waren. Und da gab es noch manche, die haben gezweifelt. Ich weiß noch, da habe ich auf Twitter eine Kontroverse gehabt mit jemand von der Naumann-Stiftung, der hat gemeint, das kann ja gar nicht stimmen. Wir wissen doch, die Argentinier sind peronistisch und die Chilenen sind prokapitalistisch. Aber mit den Umfragen kann man halt ein Stück in die Zukunft schauen. Und was ist passiert? 3 Monate nach der Umfrage ist in Chile ein Sozialist gewählt worden und 1,5 Jahre später ist in Argentinien ein Anarchokapitalist gewählt worden. Also insofern hat die Umfrage tatsächlich auch ermöglicht, ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Außerdem habe ich ja da die Leute kennengelernt, auch von der Bewegung von dem Milei, und habe gesehen, dass das die stärkste libertäre Bewegung auf der ganzen Welt ist und dass die auch viele Sachen besser machen als in anderen Ländern. Und dadurch bin ich zu der Überzeugung gekommen, ob der Milei am Schluss Erfolg haben wird, das hängt von vielen Dingen ab. Also erstens, er hat ja keine Mehrheit im Parlament und im Senat, sondern nur ein paar Leute da im Parlament und im Senat bisher. Das macht es natürlich schwierig, weil er auf viele Gegner hat und auf Bündnispartner angewiesen ist. Aber noch gravierender ist vielleicht was anderes. Ich habe ja vorhin gesagt, dass so marktwirtschaftliche Reformen oft immer eher dazu führen, dass Dinge vorübergehend schlechter werden. Und das wird auch in Argentinien so sein. Und die Frage ist, werden die Leute die Geduld haben? Also mein Buch How Nations Escape Poverty, das erscheint jetzt im August in Argentinien. Ich werde wahrscheinlich dann auch da wieder dahin fahren. Und der Regierungssprecher von Milei, der hat das Vorwort auch geschrieben zu dem Buch. Und ich habe auch noch eins für Argentinien geschrieben. Und meine Botschaft war ganz klar, ihr habt zwei Möglichkeiten in Argentinien. Entweder ihr habt die Geduld und versteht, dass das, was in Jahrzehnten vermurkst wurde, nicht im halben Jahr in Ordnung gebracht werden kann, dann habt ihr eine tolle Zukunft vor euch. Oder ihr habt die Geduld nicht und dann geht ihr zurück zum Peronismus und dann müsst ihr die Verhältnisse, unter denen ihr Jahrzehnte gelitten habt, weiter ertragen. Also das wird man sehen. Das ist für mich das große Fragezeichen. Werden die Argentinier die Geduld haben?
Sie zitieren einen Libertären. Obwohl wir Libertäre den Markt besser verstehen als die Sozialisten, sind Letztere auf dem Markt der öffentlichen Meinung sehr viel besser und erfolgreicher. Woran liegt denn das?
Ja, absolut. Also das ist was ich schon lange beobachte. Ich meine, die Sozialisten sind Marketing-Genies, Public Relations-Genies, weil ein System, das den Kapitalismus, ja, das dazu geführt hat, dass die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben, von 90% in der vorkapitalistischen Zeit auf jetzt unter 9% in nur 200 Jahren gesunken ist, so ein System als unmenschlich zu klassifizieren oder zu positionieren und andererseits ein System des Sozialismus, der nirgendwo das Leben der Menschen verbessert hat, aber zu über 100 Millionen Tote geführt hat, als menschlich darzustellen. Also da muss man absolutes Marketing- und PR-Genie sein. Und in der Tat, was die besser beherrschen, ist halt auf der Klaviatur der Emotionen zu spielen. Also ich habe das in Griechenland so ein Erlebnis gehabt. Ich war in Athen und es war kurze Zeit, nachdem es da so ein Eisenbahnunglück gegeben hat. Bei dem Eisenbahnunglück sind, glaube ich, 50 Menschen umgekommen. Und da gab es dann Demonstrationen von Kommunisten und anderen Linksextremen. Die haben natürlich auch da den Kapitalismus für verantwortlich gemacht, wie für alles. Und die haben da vor dem griechischen Parlament demonstriert und ich konnte das beobachten. Es war am Sonntag, weil mein Hotel war direkt neben dem Parlament und da habe ich dann mit meiner Freundin vom Balkon runtergeschaut und habe so zugeschaut und die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Ich konnte die nicht verstehen, weil ich kein Griechisch kann, aber das waren also sehr emotionale, herzbewegende Lieder, ja. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, guck mal, das ist das Problem. Ich kann hier erklären, das GDP per Capita hat sich in dem und dem Land in den letzten 3 Jahrzehnten vervierfacht. Und die haben diese schönen Lieder, die das Herz der Menschen berühren. Und was glaubst du, was eher die Menschen beeinflusst? Also das heißt, da müssen wir sehr viel lernen von den Antikapitalisten. Und ich argumentiere ja auch mal sehr viel mit Fakten und mit Zahlen. Aber letztlich die meisten Menschen, die lassen sich halt nicht mit Fakten oder Zahlen überzeugen, sondern die lassen sich von ihren Gefühlen leiten. Und das ist der große Vorteil von allen Grünen, Linken und so weiter, dass sie sehr stark immer an Gefühle appellieren.
Aber trotzdem, Herr Zittelmann, ich meine, das Phänomen ist ja nicht gerade unbekannt und auch nicht sehr jung. Wieso, nochmal nachgefragt, ist es dann, sagen wir mal, Ihren Glaubensgenossen, Ihren ideologischen Verbündeten bis heute nicht gelungen, was Ähnliches auf die Beine zu stellen wie die Linken oder wie die Antikapitalisten oder wie die Grünen?
Ja, das hat viele Gründe. Also ich habe mich ja durchaus kritisch mit diesen Libertären befasst, mit einer gewissen Sympathie, aber keineswegs unkritisch, weil viele sind so, dass die sich, ich habe das Gefühl, in gewisser Weise auch wohlfühlen in dieser Minderheitenposition. Also ich habe da Zweifel, ob die überhaupt in die Mehrheitsposition wollen. Jetzt der Milei, den kritisieren schon wieder viele. Ja, da hat er ja einen Kompromiss gemacht und da vertritt er nicht die reine Lehre. Manchmal erinnern mich diese Leute an so eine Sekte, wo also die Sektenmitglieder ja auch glauben, sie wissen genau, wie alles funktioniert und haben die Welt vollkommen durchschaut und alle um sie herum sind verblendet und verblödet und verstehen nicht, wie die Welt funktioniert. Aber sie sind die Auserwählten, der kleine Kreis der Elitären, die es wirklich wissen. Und wenn man natürlich so eine Einstellung hat und sich vielleicht auch wohlfühlt in dieser Position der missverstandenen Allwissenden, dann wird man natürlich auch nie Mehrheiten bekommen. Also ich war schon entsetzt fast. Ich war in den USA und habe da verschiedene Leute gefragt, sag mal, wer ist denn heute, früher gab es einen Milton Friedman und so, wer ist denn der führende Kapitalismus-Promoter hier in den USA. Ich sehe den jetzt heute nicht. Wer ist das? Ja, ich habe überall gefragt und dann selbst Leute wie der Steve Forbes, der sehr bekannt ist, die haben mir dann gesagt, Zittelmann, das müssen Sie hier machen bei uns. Da habe ich gesagt, ja, ich komme ja hier aus Deutschland. Ja, das ist ja nett, wenn Sie es sagen. Es war natürlich in gewisser Weise schmeichelhaft in dem Medium Town Hall, da stand Zittelmann ist der einzige würdige Nachfolger von Milton Friedman und wir müssen uns alle ihm anschließen. Das schmeichelt einem natürlich, aber andererseits ist es auch äußerst frustrierend, weil wenn man sagt, in einem Land mit 340 Millionen Menschen gibt es offenbar keinen, der hier richtig den Kapitalismus wirksam promotet.
Es gibt ja den schönen Satz, eine politische Sekte erkennt man nicht daran, dass sie klein ist, sondern dass sie klein bleiben will. Haben Sie also wirklich ernsthaft die Befürchtung, dass das auf die libertäre Bewegung zutrifft?
Ah, den Spruch kannte ich nicht, aber absolut richtig, ja. Sicher nicht für alle. Wie gesagt, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber in den meisten Ländern hatte ich doch genau diesen Eindruck. Und da haben mich viele so erinnert, auch an meine maoistische Jugendzeit. Es war ja auch wie so eine Sekte, die Maoisten. Wir hatten unsere Zitate von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Wir waren die Einzigen, die die Welt verstanden haben. Die anderen waren alle Feinde oder Verblendete oder Manipulierte. Und ja, diese dogmatische Einstellung, die mir damals schon nicht gefallen hat, wo ich auch damals schon kritisch war, die habe ich dann aber jetzt leider wieder in einer ganz anderen Bewegung auch gefunden.
Kommen wir jetzt aber zu einer überwältigenden Mehrheit. In einer Ihrer Meinungsumfragen sagen 76% aller Vietnamesen, dass es ihnen wichtig sei, reich zu werden. Weltrekord. Wie erklären Sie denn das? Das ist doch eigentlich ein sozialistisches Land.
Also die nennen sich natürlich sozialistisch und mit einer Partei, die kommunistisch ist, an der Spitze. Aber da darf man sich nicht durch irritieren lassen. Also das hat mit Sozialismus wenig zu tun. Klar, im politischen Bereich ist es ein Einparteiensystem, es gibt keine Pressefreiheit. Aber in der Wirtschaft, es gibt also außer Polen noch kein Land vergleichbarer Größe auf der ganzen Welt, das in den letzten 25 Jahren so stark an wirtschaftlicher Freiheit zugenägt hat wie Vietnam. Da sieht man also einen sehr unternehmerischen Geist und Sie sehen es auch zum Beispiel, ich war in Vietnam in Hanoi an der Foreign Trade University, was eine der renommiertesten Universitäten ist in Vietnam. Die haben meine Bücher gelesen, die sind auch übersetzt in Vietnam, also nicht alle, aber einige. Und da haben die mich eingeladen zu einem Workshop mit dem Thema, wie kann man das Image der Reichen verbessern? Also mich hat in den USA oder Europa noch nie eine Universität zu so einem Thema eingeladen. Wäre für die auch wahrscheinlich eine ganz absurde Fragestellung, obwohl das Image der Reichen schon so gut ist in Vietnam wie nur wenigen Ländern auf der Welt. Also mit Sozialismus hat es nicht mehr viel zu tun, außer dass die sich halt so nennen. Ja. Und ja, dass so viele Leute da reich werden wollen, das hat sicher zwei Gründe. Einmal ist es generell in Asien mehr. Also wir haben in Europa, USA und Asien gefragt. In Europa waren das und USA im Schnitt 28% und in Asien 58%. Die das also gesagt haben, dass sie reich werden wollen. In Vietnam war es noch mal mehr. Es ist eine Kombination. Einmal ist es natürlich so, Vietnam war noch 1990 das ärmste Land der Welt, also bevor die dann mit den kapitalistischen Reformen begonnen haben. Da ist natürlich ein großer Nachholbedarf und das Bedürfnis der Menschen nach materieller Verbesserung natürlich schon vor dem Hintergrund der Armut ausgeprägt. Aber das allein erklärt es nicht. In Japan zum Beispiel sind es auch viel mehr Menschen als in den meisten europäischen Ländern, obwohl Japan ja doch schon lange ein reiches Land ist. Das ist einfach eine andere Kultur, wo Reichtum positiv gesehen wird und ein Streben nach Reichtum. Und das wirkt sich natürlich auch sehr positiv dann auf die Wirtschaft aus.
Apropos Reichtum, Sie loben in Vietnam eine Unternehmerin, die ein Vermögen von 2,8 Milliarden Dollar hat. Wie steht es denn dann mit der Immobilienunternehmerin Truong My Lan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der vorgeworfen wird, 12,5 Milliarden Dollar veruntreut zu haben? Ist das dann die hässliche Seite des freien Kapitalismus?
Den konkreten Fall kenne ich nicht, aber Tatsache ist in der Tat, dass es auch in Vietnam nach wie vor Korruption eines der ganz großen Probleme ist. Das liegt halt dran, weil es letztlich auch eine Einparteienherrschaft ist. Das hat viel damit zu tun. Also ein Riesenproblem. Und dann gibt es immer wieder Kampf gegen Korruption, auch von der Regierung. Aber man kann als Außenstehender nie so richtig erscheinen, wann wird wirklich die Korruption bekämpft, um die Korruption zu bekämpfen, oder wann wird es als Mittel einfach benutzt, um missliebige Leute oder Konkurrenten oder so auszuschalten, ja, wo dann praktisch, wenn fast alle irgendwo mehr oder minder korrupt sind, wo man sich dann einfach den raussucht, der einem nicht passt und führt die Sache dann an. Also das ist von außen ganz schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall, ja, Korruption war in ganz vielen Ländern, wo ich war, ein Riesenproblem, überall in den südamerikanischen Ländern, in Osteuropa natürlich und in Vietnam auch, ist ein Riesenthema. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, was gegen Korruption hilft, am besten ist weniger Einfluss vom Staat, mehr Deregulierung, weil umso weniger man nachfragen muss, ob man was Bestimmtes machen darf oder nicht als Unternehmer, umso weniger Anlässe gibt es ja für Korruption.
Leon Feuchtwanger war ein deutscher Erfolgsautor, heutzutage weitgehend vergessen. In seinen historischen Romanen wollte er zeigen, dass in der Geschichte die List der Vernunft siegte und auch Gegner des Fortschritts zu seinen unbewussten Helfern wurden, wie beispielsweise in der Französischen Revolution. Allerdings machte er den Denkfehler, in die Geschichte zuerst hineinzutragen, was er dann als Ergebnis seiner Untersuchung präsentierte. These: Machen Sie nicht genau das Gleiche? Sie reisen durch die Welt in der Überzeugung, dass möglichst freier Kapitalismus die beste Voraussetzung für das Wohlergehen der Menschen sei. Und Überraschung, genau das finden Sie auch vor.
Da ist natürlich kein Mensch ganz frei von. Und der Feuchtwanger ist ein besonders tragisches Beispiel, weil der war pro Stalin, bevor er in die Sowjetunion gereist ist. Und danach war er noch mehr pro Stalin und hat in der stalinistischen Sowjetunion nur ein Paradies der Freiheit gesehen. Da muss man natürlich schon ziemlich verblendet sein. Aber ich will das gar nicht bestreiten, diese selektive Wahrnehmung, die betrifft natürlich jeden. Man kann sich darüber bewusst sein und versuchen, das dann zu korrigieren. Aber das wird fast jedem Menschen so gehen, der starke Überzeugungen hat, dass er, egal was er liest, welche Filme er schaut, mit welchen Menschen er spricht, in welche Länder er reist, er halt eine bestimmte Brille aufhat und die Dinge durch diese Brille sieht, ja, und dadurch natürlich mit einer bestimmten Einseitigkeit sieht. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass es jetzt für alle anderen Menschen zutrifft und für mich nicht zutrifft. Aber da ja sonst überall ein einseitig antikapitalistisches Bild herrscht, schadet es gar niemandem, dann auch mal vielleicht einseitig prokapitalistisches Bild zu sehen. Am Ende kann sich ja jeder seine eigene Meinung dann selbst bilden.
Sie schreiben am Schluss der Beschreibung Ihrer Weltreise, dass es schwer sei, die Eindrücke, die Sie in diesen 20 Monaten, wo Sie gereist sind, gesammelt haben, zusammenzufassen. Wenn Sie es hier dennoch versuchen wollen?
Ja, also vereinfacht gesagt, überall auf der Welt, was positiv geschieht, das geschieht durch Unternehmer. Und was negativ ist, ist meistens durch Politiker. Und das Beste, was ein Politiker machen kann, ist, sich weitgehend rauszuhalten aus der Wirtschaft.
Zum Schluss haben Sie die Gelegenheit für einen Werbespot in eigener Sache. Wieso sollte jemand diese 400 Seiten lesen, vollgepackt mit Zahlen, Analysen, historischen Exkursen und der Beschreibung von persönlichen Begegnungen?
Ja, das man kann natürlich auch selbst so eine Reise machen. Also da muss man natürlich erstmal die Umfragen dann durchführen lassen. Die haben mich 660.000 Euro gekostet. Gut, vielleicht lässt man die weg. Dann muss man über jedes Land eine Menge Bücher lesen, was ich ja vorher gemacht habe als Historiker, um die Geschichte zu verstehen. Dann muss man die Kontakte halt auch mal haben, um in diesen Ländern tatsächlich mit wichtigen Unternehmern und Politikern und Ökonomen zu sprechen. Und dann muss man natürlich auch noch die Zeit haben, dass man sich 20 Monate aus seiner normalen Arbeit rausklinken kann. Und dann muss man natürlich auch noch die finanziellen Mittel haben, dass man dann in den Jahren praktisch keine Einkünfte hat und eine Menge Geld ausgibt. Also wer das alles selbst macht, das ist sicherlich noch besser, als das Buch zu lesen. Wer aber jetzt sagt, das will oder kann ich nicht, der wird auf jeden Fall dann Eindruck von der Welt bekommen. Und ich möchte mal vor allen Dingen eine Idee vielleicht hier den Zuhörern mitgeben. Ich habe vor Jahren mal einen befreundeten Immobilienunternehmer getroffen und der sagt mir, er hat jetzt Kinder, die sind 14 und 15 Jahre und er sagt, das sind so die letzten Jahre vielleicht, wo die noch bereit sind, mit den Eltern in Urlaub zu fahren. Später wollen die das dann wahrscheinlich nicht mehr oder verreisen dann lieber mit Freunden oder Freundin. Jetzt verreisen sie noch mit ihren Eltern und da hat er gesagt, das nutze ich jetzt und hat mit denen auch eine Weltreise gemacht und ähnlich so wie ich, vorher immer das Land schon erkundet durch. Der hat so kleine Vorträge denen dann gehalten, was gezeigt über die Geografie, über die Geschichte, über die Wirtschaft, über die Kultur des Landes. Und dann, also jetzt nicht einfach, wie man das normal macht, im Urlaub fahren, Liegestuhl legen, von der Sonne bescheinen lassen. Da lernt man ja das Land nicht kennen. Oder auch wenn man jetzt Sehenswürdigkeiten anschaut, ist was, was ich also höchstens mal mache, wenn eine Freundin von mir das wünscht. Ja, aber ich glaube, man lernt jetzt nicht Paris kennen, wenn man vor dem Eiffelturm steht und guckt sich den an. Das kann man ja auch auf 1000 Bildern vorher schon sehen, wie der aussieht. Nee, man muss mit den Menschen halt sprechen dann. Und der hat das so gemacht mit seinen Kindern. Und vielleicht ist ja auch eine Anregung für den einen oder anderen, dass er sagt, ich nehme jetzt mal das Buch als Anfang, lese mir das durch, bereise mal einige dieser Länder, die da interessant erscheinen, vielleicht auch noch ein paar andere, die nicht drin sind, und macht dann auch vielleicht mit den Kindern so einen Urlaub, um denen ein bisschen was von der Welt zu zeigen und über die Welt zu erklären.
Da muss ich dann doch nochmal nachhaken. Ich meine, jetzt wieder auf Sie persönlich. Sie haben die Möglichkeiten, Sie haben die Mittel, Sie haben das auch großartig eingesetzt. Aber trotzdem, wie sind Sie auf diese wahnsinnige Idee gekommen, in 20 Monaten so viele Länder zu bereisen, viele Bücher zu lesen, viele Gespräche zu führen? Sie beschreiben auch teilweise in Ihrem Buch, dass es nicht ganz unanstrengend war. Also eine Ferienreise war das sicher nicht. Wieso tut man sich so etwas an?
Ja, also Spaß gemacht hat es schon. Klar, anstrengend war es auch manchmal, vor allen Dingen durch die Zeitumstellung und weil die Tage natürlich extrem vollgepackt waren mit, ich habe ja zwei Sachen gemacht, muss ich dazu sagen. Der ursprünglich war der Ansatz, mein letztes Buch, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, das ist in 30 Sprachen übersetzt worden. Und ich habe in jedem Land versprochen, dass ich da hinreise und das Buch promote. Und ich habe da also in diesen ganzen Ländern auch Fernsehinterviews gegeben, Zeitungsinterviews gegeben, so wie wir das jetzt machen, überall auf der Welt. Und ich habe mir da nur gesagt, also dafür allein lohnt sich das nicht. Vor allen Dingen beim Reden lernt man ja nicht so viel dazu wie beim Zuhören. Und ich habe dann die Reise praktisch in zwei Teile aufgespalten. Ich habe gesagt, das eine ist, dass ich meine Bücher promote, also reden, Vorträge halte an Universitäten und sonst wo. Und das andere ist zuhören einfach und mit den Leuten sprechen. Und das hat, auch wenn ich interviewt worden bin von Journalisten, ich bin in jedem Land von Zeitungsleuten oder Fernsehen interviewt worden. Und da habe ich meistens dann auch zurückgefragt, weil die Journalisten wissen natürlich auch sehr viel mehr über das Land als ich. Und habe dann die Rollen einfach vertauscht und habe gesagt, darf ich auch noch mal ein paar Fragen stellen. Und dadurch habe ich gelernt. Und es hat noch was anderes zur Folge gehabt, dass die Menschen sich auch gewertschätzt gefühlt haben. Ja? Dass da nicht einer kommt als Propagandalautsprecher für sein Buch nur, sondern ein Mensch, der auch tatsächlich Interesse hat an dem Land. Ja, und das ist gerade für kleine Länder sehr schmeichelhaft. Also in Amerika oder so spielt es jetzt nicht so die Rolle. Aber wenn sie in einem Land sind wie in der Mongolei, wo natürlich jetzt nicht so viele Buchautoren hinkommen, dann ist es natürlich für die ein Ereignis. Das ist dann auf der ersten Seite der Tageszeitung vermeldet. Oder wo ich in Bosnien war, da war dann in der führenden Tageszeitung zwei Seiten Interview. Warum? Weil die Länder haben sich dann gewertschätzt gefühlt, dass sie sagen, der Zittelmann, der nimmt sich jetzt auch die Zeit und die Kosten auf sich und kommt in unser kleines, doch ein bisschen abgelegenes Land, in die Mongolei oder nach Nepal oder wo auch immer, und interessiert sich und stellt Fragen. Und das ist ja auch wie im guten Gespräch, wenn Sie jetzt mit jemandem Abendessen gehen und erzählen dann nur die ganze Zeit von sich und ihre eigenen Dinge. Das ist für den Gesprächspartner auch kein schöner Abend. Aber wenn Sie den anderen Teil des Abends damit verbringen, Interesse zu zeigen an Ihrem Gesprächspartner, den bitten, was aus seinem Leben zu erzählen, dann wird der Abend schon ganz anders. Und insofern war das, glaube ich, keine verkehrte Idee von mir, dass ich sage, ich nehme zwar diese Promotion für die Bücher zum Anlass, aber dafür allein lohnt es nicht, sondern verbindet es dann damit, dass ich also selbst auch was lerne und mich fortbilde.
Das war und ist Rainer Zittelmann, Autor des Buchs Weltreise eines Kapitalisten auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Und ich muss sagen, das war jetzt wirklich eine kleine Weltreise eines Gesprächs auf Kontrafunk mit einem Menschen, der interessant, intelligent und neugierig ist, wofür ich auch im Namen der Zuhörer ganz herzlich danke.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Theier.
Das war die neueste Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin von René Zeyer. Diesmal mit einer kleinen Weltreise mit einem interessanten, informierten und durchaus auch unterhaltsamen Menschen, den wir dabei verfolgt haben.
just came to see.